Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir befassen uns heute Morgen in der Predigt mit dem Wort aus Römer Kapitel 3, Vers 22. Ich lese aber von Vers 21 an. Römer Kapitel 3, 21 und 22. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Als ich mich dazu entschieden habe, etwas ausführlicher über die Glaubensgerechtigkeit zu sprechen, da habe ich gar nicht daran gedacht, dass ja in dieser Zeit das Reformationsfest fällt. Und da freuen wir uns darüber, dass das eben doch sehr zusammenpasst. Das war ja die zentrale Botschaft, die Luther damals bewegt hat und die vom Evangelium her, von der Schrift her, von der Bibel her ganz zentral ist. Wie werde ich vor Gott gerecht? Allein durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, also nicht durch Gesetzeswerke. Wir haben an den zwei vergangenen Sonntagen deutlich gemacht, dass ein klares Bewusstsein von unserer Sünde, von unserer Sündhaftigkeit, von der verderbten Natur, die wir von Adam her haben, in unserem Verhältnis zu Gott absolut notwendig ist. Damit uns der Glaube an die Gerechtigkeit Gottes, die uns in Christus geschenkt ist, eine Quelle der Kraft und der Freude ist. Und zwar durchaus, und das ist wichtig zu betonen, durchaus im Blick auf unser alltägliches Leben. Die Lehre von der Glaubensgerechtigkeit führt uns immer wieder zu einer Begegnung mit der Person unseres Herrn Jesus Christus. Biblische Lehre ist also nicht bloße Theorie, sondern sie ist praktische Wirklichkeit. Wir leben ja in einer Zeit, in der man kaum noch Interesse hat an der heilsamen Lehre der Bibel. Es geht mehr um Erfahrungen, die der Einzelne macht. Aber wir müssen doch einfach sagen, es gehört mit zu den größten Erfahrungen, die ein Mensch überhaupt machen kann, wenn er erkannt hat, dass er vor Gott gerecht ist durch das, was Jesus Christus auf Golgatha und in seiner Auferstehung für ihn getan hat. Das ist das Größte und das Wichtigste, nicht nur im Blick auf diese Zeit, sondern besonders eben auch im Blick auf die Ewigkeit. Wir haben in dieser heilsamen Lehre eine Begegnung mit der Person unseres Herrn Jesus Christus. Darum geht es ja. Es geht also nicht nur um irgendeine Theorie, sondern es geht um eine persönliche Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus, die uns in dieser heilsamen Lehre der Heiligen Schrift geschenkt ist. Wir schauen in dieser Lehre von der Glaubensgerechtigkeit die Herrlichkeit Gottes. Wir haben über die heilsgeschichtliche Wende gesprochen, die Paulus in den zwei kleinen Wörtern nun aber zum Ausdruck bringt. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Nun aber. Wie elementar wichtig ist es, dass wir zwischen Gesetz und Evangelium unterscheiden können, ganz klar unterscheiden können. Luther hat darauf hingewiesen, dass das einen rechten Prediger ausmacht, der unterscheiden kann zwischen Gesetz und Evangelium. Und nicht nur der Prediger sollte das tun können, sondern auch jedes einzelne Gemeindeglied, auch zwischen Evangelium und Heiligung, Gesetz und Heiligung, diese Dinge gehören zusammen und doch müssen sie klar voneinander unterschieden werden. Wenn wir über das Evangelium sprechen, von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, müssen wir das Gesetz vollkommen ausklammern. Es ist erfüllt in Christus. Das Gesetz ist niemals Heilsweg. Auch die Heiligung müssen wir da ausklammern. Die Heiligung ist kein Heilsweg. Heilsweg ist das, was Gott in Christus getan hat, ein für alle Mal gültig für jeden Einzelnen von uns. Alles andere ergibt sich daraus. Auch die Heiligung ist schon in der Rechtfertigung enthalten. Aber sie entfaltet sich dann im praktischen Leben als Frucht der Glaubensgerechtigkeit. Sie ist niemals das Fundament unseres Glaubens, die Heiligung. In der Heiligung sehen wir auch etwas. Wir sehen Veränderungen im Leben eines Menschen. Wir können zurückschauen, können sagen, das und das hat sich in meinem Leben verändert durch die Kraft Gottes, aber das ist niemals das, was sichtbar ist. Was erfahrbar ist, ist niemals Grundlage unseres Glaubens. Also erfahrbar in diesem Sinne, dass wir etwas sehen. Einer unserer Brüder in der Vergangenheit pflegte hin und wieder zu sagen, zeig mir einmal deine Gerechtigkeit, die du hast vor Gott. Du kannst sie nicht zeigen, sie ist nicht sichtbar. Sie ist in Christus. Wir haben dieses Zeugnis in der Heiligen Schrift. Unsere Gerechtigkeit ist im Himmel, in Christus. Deshalb ist sie auch so sicher, unantastbar für den Feind, ja auch unantastbar für uns selbst und für unsere sündige Natur, die wir noch in uns tragen. Also wir müssen all das ausklammern, was unser Denken sonst so gefangen nimmt in unserem Glaubensleben, wenn wir von der Gerechtigkeit aus dem Glauben heraus sprechen. Da gilt nur noch das, was Gott in Christus getan hat. Das ist das Fundament unseres Glaubenslebens. Und es geht darum, dass wir damit immer wieder umgehen. Und sonst bleiben wir in den Kinderschuhen des Glaubens stecken. Es ist wichtig, dass wir geübte Sinne darin bekommen, auch diese Glaubensgerechtigkeit anzuwenden auf unser praktisches Leben. Das ist also elementar wichtig, zu unterscheiden zwischen Gesetz und Evangelium. Wenn ihr zu Hause seid, stellt euch einmal persönlich diese Frage, was ist der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium? Und ich will euch eine Hilfe mit auf den Weg geben, etwas, was ich in einem Buch gefunden habe. Und zwar geht es um folgende Gegenüberstellung von Gesetz und Evangelium. Das Gesetz fordert Heiligkeit. Das Gesetz hat immer etwas zu tun mit Forderungen, die es an uns stellt. Das Gesetz Gottes fordert Heiligkeit. Das Evangelium gibt Heiligkeit in Christus Jesus. Das Gesetz sagt, tu. Unter dem Gesetz geht es immer um ein Tun. Das Evangelium sagt, getan. Gott hat etwas getan. Gott hat das Größte getan, was es überhaupt gibt. Er hat seinen Sohn gegeben zu unserer ewigen Errettung, damit wir die Gerechtigkeit in ihm haben, die vor Gott gilt. Also, das Gesetz sagt, tu etwas, das Evangelium sagt, getan. Das Gesetz erzwingt den unwilligen Dienst eines Gebundenen. Das heißt, unter dem Gesetz wirst du niemals froh werden im Dienst für Gott. Es ist immer eine Knechtschaft. Unter Gesetz ist Fluch, ist Knechtschaft, ist Gebundensein. Die Schrift sagt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Aber der Mensch, der unter Gesetz steht, unter der Herrschaft des Gesetzes, kann dem Herrn nicht mit Freuden dienen. Es ist unmöglich. Er ist gebunden, er ist geknechtet unter dem Gesetz. Er kann dem Anspruch des Gesetzes nicht genügen. Also, das Gesetz erzwingt den oder will erzwingen den unwilligen Dienst eines Gebundenen. Das Evangelium gewinnt den lebenden Dienst eines Sohnes und freien Menschen. Wir sind in Christus frei in unserem Gewissen, in unserer Beziehung zu Gott. Wir können sagen, aber lieber Vater. Und von daher dienen wir ihm in Freiheit, mit einem dankbaren Herzen Gott gegenüber, in Christus Jesus. Das Gesetz gibt Segen, etwas ganz Wichtiges. Das Gesetz gibt Segen als Folge von Gehorsam. Das Gesetz sagt immer, tu etwas, sei gehorsam, dann wird Gott dich segnen. Das ist typisch Gesetzeswesen. Inwieweit wir oder der Einzelne unter uns in diesem Gesetzeswesen steckt, das ist einmal die Frage. Ne? Sei gehorsam, dann wird Gott dich segnen. Das ist typisch Gesetz. Das Evangelium im Unterschied zum Gesetz wirkt Gehorsam als Folge von Segen. Das heißt also, Gott segnet dich bedingungslos. Du kommst als Sünder zu ihm und so kommst du uns auch als Gläubiger. Immer wieder als einer zu ihm, der nichts zu bringen hat. Gott segnet dich umsonst, aus Gnaden. Das ist Evangelium. Die Folge davon durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes ist Gehorsam und nicht umgekehrt. Das Gesetz erwartet von dir Gehorsam, damit du auch von Gott gesegnet wirst. Das Evangelium sagt, ich segne dich aus Gnaden, damit du dann gehorsam sein kannst. Es ist umgekehrt. Das Gesetz setzt den Ruhetag an das Ende der Woche. Das Evangelium setzt ihn an den Anfang. Das finden wir auch so schön dargelegt im Epheserbrief. Ne? Epheser Kapitel 1 bis 3. Sitze und genieße das, was Gott dir in Christus Jesus an Reichtümern seiner Gnade geschenkt hat. Und dann geht es um den Wandel. Und dann geht es um das Stehen im Namen Jesu gegen die Mächte der Finsternis. Am Anfang, der Sonntag, ist der Anfang der vor uns liegenden Woche. Die ersten Menschen begannen ihr Leben auf dieser Erde mit einem Ruhetag. Das ist das. Beim Gesetz ist es andersrum. Das Gesetz sagt, wenn, also Bedingung, wenn du etwas tust, dann. Das Evangelium sagt, weil Gott etwas getan hat. Unter dem Gesetz war die Erlösung Verdienst. Und unter dem Evangelium ist Erlösung eine Gabe. Ist lauter Gnade, ist Gabe, ist Geschenk. Hier wird also nichts mehr von dir gefordert, sondern hier wirst du reich beschenkt mit der Güte und Barmherzigkeit Gottes, als ein in dir selbst verlorener Sünder. Das ist Gnade, ohne Verdienst und Würdigkeit von deiner Seite aus. Ja, wenn wir daran denken, dass es auch Menschen gibt, die begnadigt werden, die lange im Gefängnis gesessen haben und nun in die Freiheit entlassen werden, weil sie begnadigt worden sind, dann setzt das immer voraus, dass sie sich gut benommen haben im Gefängnis. Ja? Setzt immer eine gute Führung voraus. Das ist aber nicht Gnade im biblischen Sinne. Im biblischen Sinne bedeutet Gnade, dass Gott dich beschenkt ohne eine Vorleistung von deiner Seite. Im Gegenteil, Gott will dich haben als Sünder und nicht als einer, der sich gebessert hat oder gut geworden ist oder dergleichen. Ja? Das hat mit biblischer Gnade nichts zu tun. In der Welt ist das nötig, ist klar, aber in der Bibel sieht das ganz anders aus. Im stellvertretenden Opfertod Jesu und in der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus ist uns eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott geschenkt worden. Im Alten Testament, darauf haben wir hingewiesen, am vergangenen Sonntag wird das an vielen Stellen bezeugt, vorgeschattet und auch geweissagt. Die entscheidende oder eine entscheidende Vorschattung finden wir in den Sünd- und Brandopfern, die dargebracht wurden. Alle ein Hinweis auf das eine Opfer unseres Herrn Jesus, Sündopfer und Brandopfer zugleich. Wir haben darüber gesprochen. Wir müssen bedenken, dass Gott sich mit einer unvollkommenen Gerechtigkeit von unserer Seite nicht zufrieden geben kann. Es sei denn, sagt der Herr Jesus, dass eure Gerechtigkeit besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. So könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr braucht also eine bessere Gerechtigkeit als die, die die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten. Was hatten sie für eine Gerechtigkeit, eine äußere Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit in der Befolgung äußerer Gesetzesvorschriften und auch traditioneller Vorschriften. Der Herr Jesus sagt, diese Gerechtigkeit wird euch nicht in den Himmel bringen. Ihr braucht eine bessere. Ihr braucht die Gerechtigkeit, die von Gott herkommt. Eine andere kann Gott nicht akzeptieren als die Gerechtigkeit, die uns in Christus Jesus geschenkt wird. Es handelt sich um etwas überaus Kostbares bei diesem Glauben an die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Petrus schreibt davon in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 1. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben, wertvollen Glauben, überaus wertvollen Glauben empfangen haben in der Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Also er spricht von diesem teuren, von diesem wertvollen Glauben im Zusammenhang mit der Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt und geschenkt hat in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Warum ist diese Glaubensgerechtigkeit so kostbar, so überaus wertvoll? Sie bringt uns ohne irgendeine Anstrengung unsererseits zurück in das wunderbare Friedens- und Liebesverhältnis zu unserem himmlischen Vater. Trotz unserer Sündhaftigkeit und Unvollkommenheit brauchen wir nicht ständig mit einem schlechten Gewissen Gott gegenüber oder den Menschen gegenüber herumzulaufen. Das ist leider oft der Fall, ja. Besonders diejenigen, die es sehr ernst meinen in der Nachfolge Jesu, neigen dazu, wenn sie ein feines Gewissen haben, ständig mit einem schlechten Gewissen herumzulaufen. Sie kommen ja ständig zu kurz, sowohl im Blick auf Gott als auch im Blick auf den Umgang mit ihrem Mitmenschen. Aber das ist ja notvoll, das ist ja quälend. Das ist auch gar nicht nötig, wenn wir begriffen haben, dass wir eine vollkommene Gerechtigkeit haben in Christus, nicht in uns selbst, sondern in ihm. Wir sind frei von dem bösen Gewissen durch das Blut Jesu, das er für uns am Kreuz vergossen hat. Und da, wo wir versagen, dürfen wir wieder aufstehen im Glauben, weil das Blut Jesu seine Kraft nicht verloren hat. Wir dürfen ständig mit einem guten Gewissen Gott gegenüber und dem anderen gegenüber leben. Das ist nicht herrlich? Vergangenheit ist ein für alle Mal vergeben, gereinigt davon durch das Blut Jesu, Gegenwart, Zukunft, alles abgesichert durch die Gnade unseres Herrn Jesus, durch diese Glaubensgerechtigkeit. Deshalb ist sie so kostbar. Ohne diese Gerechtigkeit aus dem Glauben sind alle Anstrengungen, ein Leben des Gehorsams zu führen, vergeblich. Alle Bemühungen um ein geheiligtes Leben können dann nicht in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Denn nur da, in der Glaubensgerechtigkeit in Christus, ist der Heilige Geist. Wo das Blut Jesu ist, da wirkt der Heilige Geist. Wo die stellvertretende Gerechtigkeit Gottes in Christus ist, da ist der Heilige Geist. Da ist er am Werk. Und da wirkt er auch Heiligung. Und ohne dieses Fundament, ohne dieses Verwurzeltsein in ihm, in Christus und in seiner Gerechtigkeit, strampeln wir uns vergeblich ab hinsichtlich eines geheiligten Lebens. Und all das, was wir dann anpacken an Problemlösungen, und da gibt es ja immer wieder Probleme in unserem Leben, ganz praktischer Art, geschieht unter dem Vorzeichen des Egoismus, wenn wir nicht gegründet sind in der Glaubensgerechtigkeit. Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wenn wir dann herauskommen wollen aus irgendwelchen Nöten, wenn wir dann irgendwelche Probleme gelöst haben wollen, geschieht das unter einem egozentrischen Vorzeichen. Wir sehen also, wie wichtig diese wunderbare, herrliche Lehre ist von der Glaubensgerechtigkeit. Warum Petrus sagt, sie ist so kostbar, so überaus wertvoll. bringt uns also in das Verhältnis zu Gott, verschafft uns ein reines Gewissen vor Gott und vor den Menschen und lässt uns die Probleme anpacken und danach Ausschau halten: Herr, was sagst du jetzt dazu? Und wie soll ich das machen und wie soll ich mich verhalten? Schafft, dass diese Frage nach Problemlösung geschehen unter dem Gesichtspunkt der Verherrlichung Gottes. Das haben wir alles in der Glaubensgerechtigkeit. Außerdem bewahrt uns die stellvertretende Gerechtigkeit in Christus vor den Verführungen unserer Zeit. Sie ist der Schutz vor ihr Lehren. Wo das nicht mehr stimmt, wo man Gesetz und Evangelium nicht auseinanderhält, nicht unterscheiden kann, wo man das miteinander vermischt, sind dem Irrtum Tür und Tor geöffnet. Und weil das nicht mehr verkündigt wird im Zentrum oder oftmals nicht mehr verkündigt wird, da dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Schwarmgeister in unserer Zeit hineinkommen, in unsere Gemeinden sich behaupten und ihr Unwesen treiben. Das kann gar nicht anders sein. Ich bin gestern noch in einer Gemeinde gewesen, nicht zum Dienst, sondern es ging ein paar Bücher, die ich mir da gerne geholt hätte oder habe auch. Welch ein Niedergang ist dort geschehen. Welch ein Niedergang, weil das nicht mehr im Zentrum stand. Was doch im Zentrum stehen sollte, nicht nur in der Verkündigung, sondern auch in unserem persönlichen Glaubensleben. Aufgrund der Glaubensgerechtigkeit dürfen wir uns jetzt bereits auf den Himmel freuen und alle Verheißungen Gottes in der Bibel gehören dir und mir aufgrund dieser Glaubensgerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie das steht mit der Anwendung in eurer persönlichen Bibellese. Ich will aber ein Beispiel mal nennen. Es gibt ja unendlich viele Verheißungen in der Heiligen Schrift. Und wenn wir genau hinschauen, sind sie meistens verbunden mit einer Bedingung. Nehmen wir dieses sehr bekannte Wort aus Matthäus 6, Vers 33. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Essen, Trinken, Kleidung und so weiter. Trachtet also am ersten nach dem Reiche Gottes. Bevor du also diese Verheißung in Anspruch nehmen kannst, dass Gott dich versorgen wird und will, auch äußerlich, materiell, für deinen Leib mit allem, was du nötig hast, bevor du diese Verheißung in Anspruch nehmen kannst, musst du die Bedingung erfüllen. Trachte am ersten nach dem Reich Gottes. Das sollte sein Hauptziel sein. So, da stehen wir da schon. Tun wir das immer? Aber wenn wir das nicht immer tun und nicht in vollkommener Weise tun, dann gilt uns auch die Verheißung nicht. Ist uns das eigentlich klar? Was machen wir jetzt damit? Wie wenden wir die Glaubensgerechtigkeit an auf solch ein Wort? Und das macht uns froh, da geht uns der Himmel auf und das Herz geht uns auf. In Christus Jesus haben wir bereits immer nach der Gerechtigkeit Gottes und nach seinem Reich getrachtet. Das wird uns zugerechnet. Das ist nur meine Gerechtigkeit, das ist mein Trachten, sein Trachten ist mein Trachten. Es wird mir zugerechnet, hundertprozentig. Und deshalb gilt mir die Verheißung. Da darf ich zugreifen, da habe ich Freimut zuzugreifen. Ergreife ich alles, was mir die Heilige Schrift verspricht. In den speziellen Situationen meines Lebens. Weil ich in Christus die Erfüllung habe dieser Bedingung. Das heißt Anwendung der Glaubensgerechtigkeit auf ganz konkrete Worte der Heiligen Schrift und auf meine persönliche Situation. Sonst habe ich keine Freiheit, dieses Wort für mich persönlich in Anspruch zu nehmen. Wenn mir das nicht zugerechnet würde, das Trachten nach dem Reiche Gottes. Natürlich wirkt auch der Heilige Geist etwas davon in meinem Herzen, aber es ist sehr unvollkommen. Also werde ich schon wieder unsicher. Ja? Ich möchte euch das mal ganz praktisch nahelegen und nahebringen, wie das aussehen kann in unserer persönlichen Bibellese, in unserer sogenannten stillen Zeit. Ja? Und so gibt es x Beispiele. Und immer dann, wenn ich auf eine Bedingung stoße, wende ich die Glaubensgerechtigkeit an und dann werde ich froh. Dann werde ich froh und dann weiß ich, diese Verheißung, die daran gebunden ist, die gehört mir. Die darf ich jetzt in Anspruch nehmen. Nun stellt sich uns die wichtige Frage, wie erlangen wir denn diese Gerechtigkeit Christi? Wir sprechen von der Glaubensgerechtigkeit, hat also etwas mit dem Glauben zu tun. Ich lese nochmal Vers 22. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Und da geraten wir zunächst einmal an eine gefährliche Klippe. Gerade wenn es um das Thema Glaube geht oder Glauben, dann besteht nicht nur bei denen, für die Glaube etwas völlig Inhaltsloses ist, sondern auch bei denen, die durchaus wissen, woran sie glauben, die große Gefahr, aus dem Glauben eine fromme Leistung zu machen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie unserer Meinung nach zu früh heimgegangener Bruder Uwe Martin Schmidt aus der Slowakei einmal, das war in der Zeit, als ich im Oberbergischen tätig war, in einigen Bibeltagen Botschaften aus Römer Kapitel 4 nahegebracht hat. Römer Kapitel 4. Ich habe mal nachgelesen. In diesem Kapitel ist 17 Mal die Rede vom Glauben. Glaube oder Glauben als Tätigkeitswort. 17 Mal. Und unser Bruder Uwe Martin Schmidt hat kein einziges Mal vom Glauben gesprochen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass einer der Brüder, der anwesenden Brüder, damit gar nicht einverstanden war. Aber ich habe mich im Nachhinein gefragt, warum hat er das wohl, er kannte sich doch aus in der Bibel, er kannte sich doch aus in Kapitel 4, er hat sich doch damit beschäftigt, warum hat er das gemacht? Und es gibt eigentlich nur einen Grund, weil er wusste, wie groß die Gefahr ist, dass man aus dem Glauben eine fromme Leistung macht. Etwas, was der Mensch jetzt als Leistung, als fromme Leistung bringen muss, damit er an das herankommt, was Gott ihm eigentlich schenken will aus Gnaden. Und darum hat er gar nicht darüber gesprochen. Nun, man muss das nicht so machen, aber man muss klar unterscheiden. Biblischer Glaube hat mit einer Leistung von unserer Seite nichts, aber auch gar nichts zu tun. Also müssen wir zunächst einmal klären, was Glaubensgerechtigkeit oder Glaube nicht ist. Unser Glaube selbst ist nicht unsere Gerechtigkeit vor Gott. Das habe ich hier bei mir unterstrichen. Unser Glaube selbst ist nicht unsere Gerechtigkeit vor Gott. Unsere Gerechtigkeit vor Gott ist Christus. Und sein für uns vollbrachtes Erlösungswerk. Sicherlich gibt es, wie Luther sagt, keinen wohlgefälligeren Gottesdienst, keine höhere Ehrenbezeugung und keinen größeren Gehorsam vor Gott, kein lieblicheres und lieberes Opfer, das Gott gegeben werden kann, als dieses, dass man ihm glaubt, und sich alles Guten von ihm versieht, also alles Gute von ihm erwartet. Es gibt keinen schöneren, Gott wohlgefälligeren, fälligeren Gottesdienst als den des Glaubens. Und doch ist der Glaube an sich keine Tugend, mit der wir vor Gott bestehen können. Das zeigt allein die Tatsache, dass unser Glaube immer wieder sehr schwach und unvollkommen ist. Der Glaube ist die Hand, die das Geschenk Gottes in Christus Jesus erfasst. Das Erfassen selbst ist ja nicht unsere Gerechtigkeit vor Gott. Rosenius gebraucht folgendes Bild, ein gutes Bild, denke ich mal, um das deutlich zu machen, dass es nicht der Glaube an sich ist. Er denkt sich einen Ring aus Blei. Also wenig wert. Das hat er sich so vorgestellt. Einen Ring aus Blei, in dem man einen überaus kostbaren Edelstein im Werte von einigen Millionen eingefasst hat. Ein solcher Ring wäre nicht kostbar wegen des Materials, Blei, aus dem der Ring besteht, sondern wegen des wertvollen Edelsteins, den er umfasst. So ist es, sagt Rosenius, mit dem Glauben. An und für sich ist derselbe, nämlich der Glaube, sehr schwach und jämmerlich. Weil er aber den unermesslich kostbaren Edelstein, nämlich den geliebten Sohn Gottes, umfasst, so ist ein solcher Glaube sehr köstlich und macht den Menschen, den ganzen Menschen, überaus heilig und angenehm vor Gottes Augen. Wahrlich nicht in sich selber, sondern um Christi willen, den er umfasst. Ich denke, das ist klar und deutlich, worum es hier geht. Und so ist es mit allen Verheißungen, die mit der Gerechtigkeit aus dem Glauben einhergehen. Nicht der Glaube an sich ist es, sondern die Verheißungen, auf die er sich stützt, die er für sich zur Ehre Gottes in Anspruch nimmt. Die sind es, Christus ist es. In ihm sind alle Verheißungen Ja und Amen, nicht in unserem Glauben. Was macht nun einen von Gott gewirkten Glauben aus? Darum geht es ja hier, durch den Glauben an Jesus Christus. Er enthält vier Elemente. Das Element der Information zunächst einmal. Das heißt also, ich muss ja wissen, woran ich zu glauben habe. Ja? Ich muss ja informiert sein. Ich muss zunächst einmal hören, worum es denn eigentlich in der christlichen Botschaft geht. Paulus schreibt in Römer Kapitel 10, Vers 14, wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Das heißt also, die Botschaft des Evangeliums muss an unser Ohr dringen. Oder wir brauchen etwas zum Lesen darüber. Das ist auch wichtig für uns, die wir bereits gläubig sind. Und wir sollten wissen, wie Spurgeon es sagt, es gibt für jede Situation in unserem Leben eine Verheißung in der Heiligen Schrift, für jede Situation. Wir wissen manchmal nicht, wo diese Verheißung steht, die wie ein Schlüssel auf unsere Situation passt. Da müssen wir also informiert sein. Wir müssen uns ein wenig auskennen in der Heiligen Schrift. Es ist wichtig, dass wir sie lesen, dass wir darin zu Hause sind. Woher sollen wir sonst diese Information über Gottes Verheißungen erhalten? Das ist also das eine, das Element der Information. Das zweite, das Element der Überzeugung. Es reicht also nicht, informiert zu sein, sondern es ist wichtig, dass wir dahin kommen, dass ein Mensch dahin kommt, dass er überzeugt wird von der Wahrheit dieser Information. Wie das bei Paulus der Fall gewesen ist. Paulus sagt in seiner Verantwortung vor dem Statthalter Felix: Ich glaube allem, was geschrieben steht, im Gesetz und den Propheten, damit meint er das ganze Alte Testament. Ich glaube allem, was geschrieben steht, damit meint er doch nicht nur, ich bin informiert über all das, was da steht, sondern ich bin überzeugt davon, dass es die Wahrheit ist. Das dritte Element ist das Element des Vertrauens. All das steckt im Glauben drin. Information, überzeugt sein von der Wahrheit. Und das dritte, das Element des Vertrauens. Man ist nicht nur von der Wahrheit des Gehörten oder Gelesenen überzeugt, sondern man vertraut. Man vertraut sich mit seiner ganzen Person dieser Botschaft an. Man setzt darauf sein Vertrauen im Leben und im Sterben. Und da gibt es eine kleine Geschichte von einem Seilkünstler, der vorhatte, in schwindelnder Höhe über ein Seil zu spazieren. Muss man sich mal vorstellen, in schwindelnder Höhe, ganz oben, ohne Netz und doppelten Boden. Zunächst fragt er seine zahlreichen Zuschauer, ob er es wohl auch schaffen würde, den Abgrund auf dem Seil zu überqueren. Und die begeisterte Antwort lautete: Jawohl, du schaffst das. Und dann stellte die nächste Frage: Meint ihr, dass ich das auch mit einer Schubkarre tun kann? Und wieder antworten die Zuschauer voller Begeisterung: Ja, du schaffst das. Und nun fragt er noch einmal: Wenn nun jemand sich in die Schubkarre setzt, würde ich mit ihm auf dem Seil balancieren können? Natürlich, antworten die Leute, du kannst das. Wir trauen dir das zu. Daraufhin der Akrobat, bitte steigen Sie ein. Ja, bitte steigen Sie ein. Es ist also ein wesentlicher Bestandteil des biblischen Glaubens, dass man einsteigt. Dass man sich mit allem, was man ist und hat, Gott und seinem Wort anvertraut. Ein wesentliches Element des Vertrauens. Und an dieser Stelle merken wir, dass diese Art von Vertrauen nicht nur ein Ergreifen dessen ist, was Gott uns in Christus geschenkt hat und anbietet zunächst einmal, sondern dass dieses Vertrauen gleichzeitig auch ein Loslassen beinhaltet. Ich lasse meine eigene Gerechtigkeit los, auf die ich bisher mein Vertrauen gesetzt habe, und ergreife Christus, im Glauben Christus als meine Gerechtigkeit. Und dieses Loslassen der eigenen Gerechtigkeit, das ist für den natürlichen Menschen ein Sterben. Da sterben wir. Denn das, was wir vorzubringen haben, was wir tun, was wir leisten, auch in unserem Verhältnis zu Gott, womit wir eine gewisse Gerechtigkeit vor Gott und sein Wohlgefallen erreichen wollen, um damit auch bestimmter Segnungen teilhaftig zu werden. Das ist unsere Sicherheit, von Natur aus. Das ist unsere Sicherheit. Und die will man nicht loslassen. Da haben wir ein zähes Leben, das daran festhält. Paulus musste diese seine eigene Gerechtigkeit und seine eigenen Sicherheiten, die beruhten darauf, dass er dieses und jenes vorzuweisen hatte vor Gott und den Menschen, dass er das eben, dass er darauf stolz war, dass er das festhalten wollte. Das war seine eigene Gerechtigkeit. Wir lesen das, Philipper Kapitel 3, was er alles vorzuweisen hatte. Und er musste es loslassen, um in der Gerechtigkeit Christi erfunden zu werden. Also in einer anderen Gerechtigkeit. Nicht in seiner eigenen, sondern in der Gerechtigkeit Christi. Ihr könnt das nachlesen in Philipper Kapitel 3, Vers 9, auf dass ich in Christus erfunden werde und die Gerechtigkeit habe, die nicht aus dem Gesetz herauskommt, so sagt er, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Also in Christus liegt. Da musste er loslassen. Und das ist wichtig auch für uns. Dieses Loslassen ist eigentlich nur ein Werk des Heiligen Geistes. Das kann kein Mensch von sich, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Wir halten fest, loslassen ist nicht unsere Sache. Weil das wissen wir auch im natürlichen Bereich, was unsere Gesundheit angeht, wenn wir älter werden und merken, hier, da klemmt es überall, hier und da tut es mal weh und zwickt es. Und ja, loslassen. Oder Menschen loslassen, unsere Kinder loslassen. Ihr Lieben, ich habe mir angewöhnt zu sagen, Herr, ich lasse ihn jetzt los in deinem Namen und halte ihn fest in deinem Namen. Das ist das richtige Loslassen und Festhalten. Nicht im eigenen festhalten wollen. Auch nicht im eigenen loslassen wollen. Mach doch, was du willst, ja? Geh doch deinen Weg. Wie ein Bruder mir sagte, der kann mir gestohlen bleiben. Das ist dann unsere natürliche Art, ja? Wenn uns etwas nicht passt, dann mach doch. Oder aber wir halten krampfhaft fest. Aber im Namen Jesu loslassen, heißt aus Liebe loslassen, und im Namen Jesu den anderen festhalten, heißt nicht ihn zu zwingen, sondern ihn in Liebe festzuhalten, auch wenn er eigene Wege geht. Ausschau zu halten nach ihm, wie der Vater nach dem verlorenen Sohn. Beten für ihn oder für sie. Also, loslassen ist nicht unsere Sache, aber im Namen Jesu dürfen wir es tun. In Liebe, das ist darin eingeschlossen. Und das Element der Verherrlichung Gottes, auch das ist enthalten in dem Glauben. Und da merken wir, Das ist nicht das natürliche Vertrauen, von dem Paulus, von dem die Bibel hier spricht, das der Mensch von Natur aus hat, sondern da ist etwas ganz anderes. Da kommt etwas von oben, durch die Kraft Gottes in das Herz und Leben eines Menschen. Ein übernatürliches Werk Gottes ist der biblische Glaube. Es gibt zwar Bilder im mitmenschlichen Bereich, die das veranschaulichen können, was Glaube eigentlich ist, zum Beispiel das Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern. Aber es ist nicht dasselbe. Wenn die Schrift vom Glauben spricht, dann meint sie die Wirkung des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen. Es geht also um die Verherrlichung Gottes. Abraham ehrte Gott durch den Glauben. Er verherrlichte Gott durch den Glauben. Wenn du im Namen Jesu dem Wort Gottes Vertrauen schenkst, dann verherrlichst du Gott durch den Glauben. Und auf der anderen Seite bedeutet Unglaube, ja, das Schrecklichste, was es überhaupt gibt. Ich erinnere nochmal an das Wort von Luther, ja, gegenüber dem Unglauben sind alle anderen Sünden, der Sünde des Unglaubens sind alle anderen Sünden Puppensünden, so hat er gesagt. Luther nahm jede Sünde sehr ernst, aber die Hauptsünde ist der Unglaube. Warum? Weil er Gott zum Lügner macht. Wie Johannes sagt, 1. Johannes Kapitel 5, wer nicht glaubt dem Zeugnis, das Gott uns gegeben hat von seinem Sohn, der macht Gott zum Lügner. Und das war die große Sünde der ersten beiden Menschen. Sie hielten das für Wahrheit, was vom Satan kam, und hielten das für eine Lüge, was von Gott kam. Tja, und das steckt tief drin in unseren Herzen. Seine große Gnade, dass Gott uns davon in Christus grundsätzlich erlöst hat. Also, übernatürliches Werk, deshalb wird auch der Glaube zurückgeführt auf den Herrn Jesus Christus selbst. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens überhaupt. Er ist uns vorangegangen. An unserer Stelle hat er geglaubt. Das wird mir zugerechnet, hundertprozentig, dass er dem Vater im Himmel in jeder Beziehung vertraut hat. Bis zum Tode am Kreuz. Das ist es ja auch, was die Menschen damals dann so spöttisch gesagt haben. Er hat Gott vertraut. Sie wussten nicht, wie recht sie damit hatten. Unser Herr Jesus ist der Einzige, der in jeder Sekunde seines Lebens dem himmlischen Vater vertraut hat. Wer diesen von Gott geschenkten Glauben hat, dem wird die Gerechtigkeit Christi zugerechnet, sodass er nun sagen kann, Christi Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit, und zwar rechtsmäßig von Gott her garantiert. Zunächst einmal ein rechtlicher Akt, was allerdings nicht bedeutet, dass das eine nüchterne, kalte Angelegenheit ist, sondern immer wenn ein Mensch die Verheißung Gottes im Glauben ergreift, ist sie gleichzeitig eine wunderbare Kraft Gottes. Die Frage, ist sie das auch immer wieder für dich? Ist die Gerechtigkeit, die du in Christus hast, durch den Glauben an Jesus, dein Lebenselement? Ist das wirklich so? Gehst du damit im Blick auf deinen Alltag um? Steht das am Anfang deines alltäglichen Lebens? Wenn du also morgen wieder zurückgehst in deinen alltäglichen Bereich, steht das morgens schon am Anfang. Herr, ich preise dich dafür, dass du mich erlöst hast durch dein Blut, dass ich Vergebung meiner Sünden habe, dass du meine vollkommene Gerechtigkeit bist, dass deine Gnade für mich an diesem ganzen Tag ausreicht. Ist das so bei dir? Du musst dich fragen, wäre ein Test. Eine Testfrage. Ist diese Glaubensgerechtigkeit der Motor, das Herzstück deines Glaubenslebens, sodass du mit einem englischen Glaubensmann sagen kannst, Christus ist für den Gläubigen alles in allem. Aber wir merken, ne, das verstehen wir manchmal auch so gesetzlich. Christus muss dir alles in allem sein. Nein, Christus ist dir alles in allem. Das ist Evangelium. Er reicht aus für dich, für alles, was dein Leben betrifft. Die Vergebung deiner Sünden, Ausrüstung mit der Kraft des Heiligen Geistes, Umgang mit anderen Menschen, seine Gnade reicht aus für dich. Ist das nicht Evangelium? Ist doch frohe Botschaft. Christus ist für den Gläubigen alles in allem. Alles, was du brauchst, hast du in ihm. Nicht nur bei deiner Bekehrung, wichtig, sondern das ganze Leben hindurch ist die Lehre vom Kreuz das Leben und die Seele seines Friedens. In demselben Maße, in dem er einen klaren Blick, der Mensch, der Gläubige, für Christus als seinen Stellvertreter behält, erfreut er sich des Friedens mit Gott. Das ist wichtig auch im Blick auf die neutestamentlichen Ermahnungen, sind kein Gesetz. Das Wort Ermahnung hat gleichzeitig auch die Bedeutung von Ermutigung. Wenn wir also lesen in den neutestamentlichen Briefen, dass Gott das eine oder andere von uns erwartet, in der Nachfolge Jesu zu tun oder zu lassen und so zu verhalten oder so, dann ist das gleichzeitig eine Kraft Gottes durch den Heiligen Geist. Das ist nicht Gesetz, das uns erdrücken will und uns eine schwere Last auferlegen will. Wir kommen zum Schluss. Nachdem wir hoffentlich etwas deutlich gemacht haben von der wohltuenden Herrschaft der Gnade Gottes in Christus, unserem Heiland, fragen wir uns zum Abschluss, ja, wer darf es denn nun ergreifen? Wer darf es ergreifen? Nun, hier heißt es, alle. Alle dürfen es ergreifen. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt, durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Da sind dem Zusammenhang nach nicht nur die Juden gemeint, sondern auch die Nichtjuden, die Heidenvölker. Jeder, woher er auch kommt, zu welcher Rasse er gehört, zu welchem Volk, wie er auch immer aussieht, wie intelligent oder weniger intelligent er ist, wie viel Schmutz in seiner Vergangenheit liegt oder wie viel Not er hat mit seinem sündigen Wesen in der Gegenwart, spielt überhaupt gar keine Rolle. Er darf kommen. Wer zu mir kommt, wer auch immer, sagt der Herr Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Du bist nicht zu schlecht für den Herrn Jesus, bist auch nicht zu gut für ihn. Du darfst kommen, so wie du bist, für alle. Unterstreicht euch das zu Hause. Kapitel 3, Vers 22. An Jesus Christus zu allen, die glauben, ergreife das Heil Gottes in Christus. Wenn Gott dir in den letzten Jahren deines Lebens, ich spreche jetzt mal zu den Älteren, obwohl die Jüngeren ja auch nicht wissen, wie lange sie leben werden, in den letzten Jahren deines Lebens noch einmal deutlich macht, wie unvollkommen dein ganzer Lebensweg gewesen ist. Manche, die wirklich ein vorbildliches Leben geführt haben, haben zurückgeschaut und haben gedacht, ich stehe ja vor einem Trümmerhaufen. Kann man gar nicht verstehen. Aber wenn der Heilige Geist hineinleuchtet in unser Herzen, wird auch das, worauf wir manchmal mit Stolz zurückschauen, was wir geleistet haben, zunichte gemacht. Wenn das der Fall ist bei dir, noch in den letzten Jahren deines Lebens, dann verzage nicht. Dann schau auf den, der alles gut gemacht hat. Alles. Auch das, was du anderen gegenüber versäumt hast und auch verkehrt gemacht hast. Gott kann für die anderen, auch für die anderen, nicht nur für dich selbst, sondern Gott kann auch für die anderen etwas Besseres daraus machen, als hättest du dich nicht an ihnen versündigt. Ist mir persönlich solch ein Trost, solch ein gewaltiger Trost. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, auch unser Versagen, zum göttlich Besten dienen. Nicht nur uns, sondern auch denen, an denen wir schuldig geworden sind. Und das darf ich im Glauben ergreifen. Darüber darf ich getrost sein. Wie sollten wir sonst leben können? Uwe Martin Schmidt sagte, da gibt es eine Sache, die nehme ich mit ins Grab. Ne? Ja. Aber nehmen wir sie mit zum Heiland, zum Kreuz, legen wir sie da ab. Und vertrauen dem Herrn, er hat alles gut gemacht und er wird auch alles gut machen. Schau nicht auf dich selbst, schau auf Christus, der deine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott ist, und freue dich deines ewigen Heils, das dir ohne dein Verdienst aus lauter Liebe und Gnade Gottes in Christus Jesus durch den Glauben zuteil geworden ist. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Ja, was sollen wir nun hierzu sagen, Vater im Himmel? Tausendmal seid ihr, liebster Jesu, Dank dafür. Amen.